Rockantenne. Heimatklänge.
Tino Georg.
Ja.
Wie bist du denn auf den Wahnsinn gekommen? Wie bist du denn auch gekommen? Ich hab das gehört, aber ich denke, das kann nicht wahr sein. Was ist dir da eingefallen?
Du meinst,
ich find's gut.
Auf den Namen, oder was?
Auf diese Musik da drauf. Auf diesen Wahnsinn, den ich da gehört habe.
Ja, es ist cool. Es ist, ich bin daheim cool geguckt und dann haben wir gedacht, okay. Es war eigentlich ganz, ganz einfach. Ich habe so Zeit gehabt, da habe ich sehr viel Hip-Hop gehört tatsächlich und auch sehr viele Sachen aus den 90ern, Soul Cuffing, so Sachen, die eigentlich keiner kennt mehr. Ich bin ja aufgewachsen in der Zeit. Und dann habe ich so die Liebe wieder für dieses fetten Drumbeats und diese fetten Drums und Bass irgendwie wieder erkannt bei mir und habe mir gedacht, hey, das muss ich kombinieren mit meiner Mucke, was ja so Blues Rock ist und Americana, Roots Rock und da ist das dann rausgekommen.
Ja. Das ist unfassbar, aber das ist live, oder?
Das ist live alles eingespielt. Wir haben das in einer Woche eingespielt. Also wir haben halt versucht, alles, was man normalerweise mit synthetischen Beats und sowas macht, haben wir alles mit Drums und Bass direkt live im Studio eingespielt. Mhm. Und so schnell wie möglich, dass es halt alles sehr direkt ist und sehr, sehr frisch klingt. Und ja, dann ist es dann. Und was auf Platte gepresst.
Ja, du kannst ja nicht, weißt du, ich habe das in einer Woche eingespielt, das verstehe ich schon. Aber du musst doch von der Idee bis zur Entstehung, das muss doch dauert haben. Weil ich sage, diese Songs müssen ja doch erstmal einfallen.
Ja, ich schreibe sehr viele Songs und ich war viel unterwegs jetzt auch so in dem Jahr. Ich war in Nashville und habe mein letztes Album dort in Nashville direkt aufgenommen, ja, mit ein paar richtig tollen Typen und auch Caleb, der das produziert hat, Caleb Sherman, der ein Studio in Nashville und das ist eigentlich ein New Yorker und zu dieser Vibe, dieser New Yorker Vibe, der hat sich bei mir irgendwie so festgesetzt. Der hat gesagt, wir sind jetzt zwar in Nashville, in der Hauptstadt des Country, aber wir wollen irgendwie was machen, was cool ist. So. Und dann ist es so bei mir so hängen geblieben und haben mir gedacht, oh fuck, der hat eigentlich recht, weil ja, ich will eigentlich auch das machen, was ich mir selber anhöre und wo ich Bock drauf habe und es schreibt mir ja niemand was vor. Ich mache die Alben selber, produziere sie selber und haue sie selber raus. Also,
wie viel die Album in dem Jahr ist das?
Also mit meinem Three Days Whiskey Album, das ich produziert habe, in dem Jahr sind es tatsächlich 4 Alben. Also Three Days.
Hast du noch andere Hobbys? Hast du keine Familie? Musst du nicht auf irgendwas aufpassen?
Ja, das ist, mein Gott, das ist, andere Leute gehen zum Fußballspielen, ich gehe ins Studio.
Obwohl der Jan so gut steht.
Ja, aber mei, das hilft nichts.
Was ist ein Talking Shop?
Talking Shop ist eigentlich so ein Begriff, da geht es darum, so aus dem Nähkästchen zu plaudern und konkret zu werden, also konkret über was zu sprechen. Also die Songtexte sind auch gehen so ein bisschen in diese Richtung, so ein bisschen ja, konkrete Themen konkret ansprechen, statt nur drum rumzulabern. Talking Shop. Also Shop ist die Betonung.
Ja, okay, jetzt kapiere ich es. Genau. Erinnert mich alles so von der Essenz her, von der ganzen Aura her. Es ist für mich so ein bisschen Everlast-mäßig. Mhm. Es ist so Street-Style und doch irgendwo, er ist ja auch im Blues irgendwo zu Hause und so.
Ja.
Das ist Ähnliche.
Ja. Aber es ist, also ich habe auch sehr viel Beck angehört.
Okay.
Beck ist ja auch so, ein bisschen moderner Sound, aber mit sehr alten, ja, mit vielen Einflüssen. Mhm. Und da, das war schon so ein bisschen so ein Role Model für das Ganze. Und wie gesagt, auch Beastie Boys, das ist irgendwo so, Sachen aus den 90ern, die waren ja richtig cool und vor allem jetzt immer noch. Aber Everlast ist ein gutes Stichwort, ja.
Wie bist denn, ich meine, du singst da drauf, aber auch nicht. Hast du dich irgendwie an diesen ganzen Rhyme Street Style da gewöhnen müssen? An dieses ganze, hast du das umstellen müssen?
Überhaupt nicht. Also das war für mich total natürlich. Also ich hab mir eigentlich gedacht, das könnte peinlich werden, wenn ich jetzt so Hip-Hop-Beats und Sprechgesang mache. Also keine Angst an die Zuhörer, das ist jetzt kein reines Hip-Hop-Album. Das ist ja schon, also meine Influencer sind ja immer noch Tom Petty und solche Sachen. Es sind ja auch Songs auf der Scheibe, die in die Richtung gehen. Aber ich habe mir zuerst gedacht, das könnte schon ganz schön peinlich werden, wenn ich jetzt anfange, eher so Sprechgesang zu machen. Aber es hat so viel Spaß gemacht und es war dann so authentisch, weil ich einfach das machen wollte. Ja. Und das ist aus mir rausgekommen.
Wo hast du das Ganze aufgenommen?
In Abensberg, in der Hopfenmetropole der Welt.
Alter, das hört sich so urban an, dass du denkst, ich muss irgendwo, keine Ahnung. Das ist echt fatal.
Ja.
Der Sound ist knochentrocken.
Ja, ja.
Also, Alter, das ist
unfassbar. Es war alles auf Drum and Bass aufgebaut und möglichst direkt fett gemastert dann am Schluss auch. Ja. Also der Ludwig Meyer gemastert, der auch, ich will es ja gar nicht sagen, viele Sachen in den Top 10 zur Zeit hat, aber eher so im Pop-Bereich. Also was? Ja. aber das war für das Album eigentlich ganz cool, weil da wollte ich es wirklich so fett haben, wie es irgendwie geht. Bei meinen anderen Alben war es ja eher so, dass ich versucht habe, eher so diesen 70s-Sound irgendwie so hinzubekommen. Mhm. Sehr viel Dynamik drin und sehr viel Luft zum Atmen. Perfekt für Plattenspieler. Aber da wollte ich einfach wirklich, dass die Leute die iPhone-Kopfhörer in den Gehörgang schieben und dann erschlagen werden.
Ist ganz gut gelungen. letzten Endes sind halt doch nur 7 Songs da drauf.
Mhm.
Das fällt bei Amazon ganz schön da, das Album, das weißt du.
Naja, das ist ja auch gut.
gehst du dann jetzt her und sagst, mit das habe ich jetzt und mit dem spiele ich jetzt die Konzerte? Mhm. Oder bist du schon wieder woanders?
Ich bin, ich habe jetzt das große Glück, dass ich ein riesen Repertoire habe durch die ganzen Alben.
Extrem!
Ja, also ich kann ja auch zurückgreifen auf Three Days Whiskey Material und so. Und das ist mein
Moment, du musst mich eine Sache fragen. Wie grenzt du das Three Days Whiskey Zeugs ab von dem, was du als Copperfield machst?
Three Days Whiskey ist, also ich spiele nicht viel Songs von Three Days Whiskey, vielleicht 2 oder so in dem Set. Es waren relativ frische Songs, die ich jetzt geschrieben habe. Three Days Whiskey geht viel mehr in die Southern Rock Country Schiene rein. Ja. Wohingegen ich jetzt bei meinem Zeug so relativ offen bin. Also das ist von Blues Rock über eben Country Rock, modernere Sachen, Singer, Songwriter, eigentlich alles dabei. Und ich kann aber trotzdem einen Song in dieses Gewand bringen und dann live spielen und es passt. Also das sind ja alles Songs, die ich geschrieben habe und ich kann es zusammenbringen.
Mhm. Ja. Wie folgen dir die Fans da noch?
Die sind super tolerant, muss man echt sagen. ich habe mir gedacht, okay, gut, jetzt werden die Kritiker sagen, ja Gott, jetzt was ist das jetzt? Das ist jetzt irgendwie was komplett Neues oder so, ja, wie bei Metallica, wie die angefangen haben, Black Album und so. keine Ahnung. Aber das ist erstaunlicherweise so, dass jeder eher sagt, sehr, sehr mutig, sehr modern und frisch und eben authentisch. Und das viele sagen sogar, also manche sagen sogar, das ist so das Beste, was ich bisher gemacht habe. Das ist blöd zu sagen, weil muss ich alles gut finden, was ich mache. Weil, gut, natürlich, ein paar Sachen gibt's, die würde ich vielleicht jetzt anders machen, aber ich stehe ja zu allem, was ich mache. Also dementsprechend, sehr tolerante Fans und Kritiker.
Ich kann mir schon vorstellen, dass Suckers & Crooks der erste Song war, den du dafür geschrieben hast.
Ja, tatsächlich. Tatsächlich, weil darauf aufbauend haben wir dann gedacht, fuck, jetzt muss ich's durchziehen, weil deswegen sind sie auch nur 7 Songs geworden, die dann schlussendlich auf dem Album gelandet, auf der EP gelandet sind. Es ist ja so, dass ich hatte dann so circa 20 Songs, die ich dann so zur Auswahl hatte, in der engeren Auswahl.
20?
Und ich wollte aber irgendwie so ein Werk, das in sich stimmig ist, also Songs, die jetzt stilistisch nicht zu 100% reinpassen, die habe ich wieder rausgelassen zugunsten des Werks, also, dass es halt passt, soundmäßig zusammenpasst, stilistisch zusammenpasst und deswegen eher zu diesem Fokus auf den Sound gesetzt.
Um was geht's bei Suckers & Crooks? Ich meine, das heißt Suckers & Crooks, aber wie weit spielen wir da eine Rolle, wir zwei?
Wir zwei? Die Welt ist voller Suckers & Crooks, würde ich sagen. Also ja, es ist irgendwo so, dass ich bin, also wenn man den Song hört, dann müsste man meinen, ich bin irgendwie so ein Menschenfeind und finde alles schlecht und die ganze Welt ist schlecht und es gibt nur irgendwo lauter Ganoven und Gangster und alle wollen die Kohle aus der Tasche ziehen und so weiter. Aber es ist eigentlich so ein bisschen ein Blick aus mit, wie soll ich es beschreiben? Es ist mit Augenblinzeln so irgendwo so ein Blick auf unsere Gesellschaft, dass trotzdem, dass es so viele Widerlichkeiten gibt, muss man doch trotzdem versuchen, ein guter Mensch zu sein. Und das zieht sich so durch meine Musik durch irgendwo. Es ist alles schlecht, aber du kannst es ja hinstellen, du kannst es so akzeptieren, wie es ist, aber du kannst auch ein Part der Leute sein, die es besser machen. So.
Das ist meine Ansage hier.
Ja.
Wann bist du permanent live unterwegs?
Ja, jetzt zur Zeit. Gerade wir haben jetzt einige Gigs gespielt. Gestern waren wir in München im Backstage. Wir sind am Freitag dann in...
Gestern hast du natürlich gegen Alter Bridge irgendwo anscheißen müssen.
Ja, und gegen Vanessa Mai. Das war ja gruselig.
Das ist natürlich...
Das war wirklich gruselig. Aber gut, das ist die Leute, die sich Vanessa Mai anhören, die wären bei mir, das wäre ein Kulturschock wahrscheinlich. Aber wie auch immer. Also das, ja, genau, München, jetzt dann wieder im Village in Harbach, das ist relativ nah an München dann. Und dann jetzt dann auch wieder den Norden der Republik rauf in der nächsten Zeit, Köln, Bremen und so weiter. Also Tourplan gibt's bei mir auch auf der Homepage natürlich, Facebook und so weiter.
Und das Ganze funktioniert. Du bist mit Band unterwegs.
Ja, ja, mit Band. Mit meiner Electric Band. Also klassische Bandbesetzung, Drums, Bass, Gitarre und eine Leslie, also eine Hammond-Orgel, die wir dann immer rumschleppen mit uns. die uns nicht auch noch irgendwas Kreuz bricht, aber wir finden es so cool, dass das, es muss sein. Es ist einfach geil. Hammond.
Jetzt erfahrt man nur das Geheimnis, wie du von dem Ganzen da lebst.
Ja, ich lebe, ach, mein Gott. Ich lebe nicht nur von der Musik, das muss man sagen. Also ich habe noch einen Job, mit dem ich auch viel querfinanzieren kann. Das ist mir auch wichtig, dann bleibe ich unabhängig. Also ich muss jetzt tatsächlich nicht alles machen, was ich machen muss als Musiker. Und muss mich nicht prostituieren für jeden Mist. Also ich könnte, wenn ich wollte, könnte ich davon leben, aber ich glaube, ich brauche noch so ein bisschen diesen Working Man Blues. Weißt du, selber aufstehen in der Früh, dich über was beschweren und so. Und also dann bin ich wirklich nah an den Menschen.
Das ist auch geil. Also du steckst ja mit dem Kopf schon wieder ganz woanders, oder? Sei ehrlich. Komm, was treibt dich rum gerade?
Ja, nee, ich finde das eigentlich jetzt gerade sehr... sehr cool, so live, viel live zu spielen, das Live-Programm richtig auszuarbeiten und dann richtig ein Set zu finden, das wirklich Killer ist, wieder Songs auszutauschen, ein großes Set zu haben. Also das ist eigentlich so mein Traum, auch wirklich ein Set zu haben, das dich einfach wegbläst. Ja, und das finde ich einfach geil gerade. Das ist so meine Aufgabe. Ich schreibe natürlich auch weiterhin Songs und ja, wer weiß, was ich jetzt mache die nächsten Tage. Oh, keine Ahnung.
Ich sehe die Black Metal Oper schon auf uns zukommen.
Die Black Metal Oper, ja. Ja, why not?
Ja, geil. Halt, du musst mal trotzdem nochmal zu dieser Whisky-Sache, das musst du mir nochmal erklären.
Ja.
Wieso hast du das on the side? Wieso läuft das nicht unter deinem Namen? Ist das so weit weg von dir?
Nee, das war eigentlich ursprünglich damals, als ich angefangen habe, selber Songs zu schreiben, wollte ich einfach eine Band sein. Ja, also ich wollte das im Bandkontext machen und dann machst du deine Erfahrungen und irgendwann denkst du, okay, gut, jetzt habe ich so viele, wieder neue Songs, die passen da nicht rein und so weiter. Und dann kam irgendwann mal der Entschluss, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt eigentlich ich möchte die Songs, die ich nirgendwo unterbringen kann, also erstmal auf eine Solo-Scheibe raufpacken und das war dann so mein erstes Solo-Album, das habe ich mit Dr. Will hier in München gemacht, das war galaktisch, tolle Zeit und seitdem habe ich das sozusagen mal Blut geleckt und finde das einfach geil. Ich liebe es einfach, Platten zu produzieren.
Das ist aber ganz lustig, weil, weißt du redest darüber, als wärst du scheiß normalste von der Welt. aber das ist es nicht.
Nein, es ist es tatsächlich nicht. Nee. Ich weiß ja selber, es ist es ist wirklich harte Arbeit und du musst so Ideen haben, musst die dann auch wirklich umsetzen können und dann musst du super diszipliniert das Ganze organisieren, ganzen Leute zusammenbringen, aber du wirst halt auch belohnt mit, ja, also mit diesem Feedback von den Leuten, von den Fans, die dann deine Songs hören, die dann Kritiken schreiben, die dir wirklich so diese Bestätigung geben, du bist auf dem richtigen Weg oder du fügst der Welt was hinzu, was es bis jetzt noch nicht gegeben hat und das ist was Gutes und nicht ein Scheißdick.
Sag mal, war Nashville nicht einfach ein tolles Vergnügen auch? Die ganze Zeit auch rüber zu fliegen, die Studio und so weiter.
Ey. Das war, also du wirst lachen, aber es ist, also die ganze Studio und die ganzen Aufnahmen waren nicht teurer wie in Deutschland. Also das war, also klar, ich musste rüberfliegen, musste dort auch unterkommen. Ich konnte aber bei Caleb crashen sozusagen. Also das war für mich dann auch ganz cool. Und ich habe dann immer so einen Blog geschrieben. Also das war für mich ein großes Thema, auch so ein bisschen diese Szene zu promoten und dann auch so natürlich meine Musik und so weiter. Also es war für mich schon ein Trip, der sich für mich als Musiker ausgezahlt hat und natürlich auch um meine Musik bekannt zu machen, ausgezahlt hat. Also das würde ich jederzeit wieder machen. Und Caleb hat gesagt, komm wieder. Und ja, ich werde sicherlich wieder nochmal nach Nashville fahren. Und da war, ich hatte ja, also für mich war das eigentlich der krasseste Punkt an der ganzen Geschichte war, ich hatte Christopher Williams, der jetzt ein Accept Schlagzeug spielt, der hat auf meinem Album getrommelt.
Geil, so. Die wohnen alle da. Der Wolf Hoffmann
wohnt. Wolf Hoffmann wohnt in, und ich bin aufgewachsen mit Accept und habe gesagt, Uta Türkschneider und den ganzen Zeug. Also ich bin ja eigentlich so aus, ich komme ja eigentlich aus der Schiene, so Heavy Metal.
Du bist halt ein Mettler.
Und das war für mich einfach grandios. Und du triffst halt einfach Leute, die du sonst einfach nicht treffen würdest.
Ja.
Und das war schon cool. Ich war auch im Studio ich hatte einen Termin dort vereinbart in den Oceanway Studios. Und Oceanway Studios ist ein richtig tolles Studio. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich dort war, war gerade Bon Jovi im Studio, hatten ihr ganzes Zeug Setup gemacht, ganz Gitarren von John Bon Jovi so dort gestanden. Also ich bin jetzt nicht mehr der riesen Bon Jovi-Fan, aber trotzdem, ich meine, du bist damit aufgewachsen, du stehst da drin, das Schlagzeug von Tico Torres steht vor dir in diesem Studio. Ich denke mir, fuck, jetzt, ich habe es geschafft. Früher habe ich diese Schallplatte in der Hand gehabt, habe es mir angeschaut und habe mir gedacht, Mann, diese Menschen sind so weit weg, die sind auf einem anderen Stern. Und dann bist du da mittendrin und das war für mich als Fan halt einfach irgendwie Wahnsinn.
Also, stimmt, das glaube ich schon. Total geil. Ja, sehr lustig, sehr lustig. Warst du im Wildhorse Saloon?
Ich war überall. Das ist überhaupt total cool, da Downtown Nashville. Also,
ich war vor 25 Jahren da am Sack gewohnt, deswegen ich war ein paar Mal in Nashville. Aber es muss sich natürlich verändert haben, logischerweise. Also, Vanderbilt dann runter und dann halt First Avenue und dann im Broadway da.
Aber ja, ich war zum ersten Mal so richtig tief, das ist das zweite Mal dort, aber da so richtig tief drin in den ganzen Zeugs, weil ich musste mir auch immer so ein bisschen was überlegen, dort auch für meinen Blog, den ich dann geschrieben habe. Und dann war es schon cool.
Wie lange warst du insgesamt?
Ich war 2 Wochen dort und in 2 Wochen haben wir das alles, das komplette Album fertig gemacht irgendwo. Und
du bist echt schnell beim Aufnehmen, gell?
Ja, aber
7 Tage hier, 2 Wochen da.
CCR, die haben früher auch nicht länger gebraucht. Wir haben einfach diesen ganzen Unsinn weggelassen. Gut, die Rolling Stones, die waren irgendwann mal, die brauchten länger damals. Ja, aber das waren andere Umstände wahrscheinlich, die da reingespielt haben. Aber ich finde es einfach geil, wenn du es vorbereitet hast, dass deine Demos fertig, dass deine Songs fertig, dann geht es eigentlich nur noch darum, das Feeling auf Platte zu pressen. Und da brauchst du einfach nur gute Zeit, also Leute, die gut drauf sind und ihre Instrumente beherrschen und gutes Studio. Und dann funktioniert das.
Mit wem willst du auf Tour gehen?
Mit wem? Ja, wir sind allein. Also mit wem ich möchte auf Tour zu gehen? Also ja, ich möchte auf Tour gehen mit Tom Petty, aber das geht nicht mehr.
Das geht nicht mehr, genau.
Nee, aber sonst gibt's viele. Ich meine, gut, hauptsächlich aber eher so amerikanische Bands und Musiker. Ja, hallo. Weil das ist eigentlich so die Musik, die, es passt vom Publikum eher zusammen. Aber ja, ich stehe so auf so viele Sachen. Ich, ja.
Scheiß Frage, oder?
Also eigentlich mit Metallica, aber das passt so hinter vorne nicht zusammen. Ja, aber wenn du es mal wieder triffst, dann sagst du, hey,
wir haben da einen. Mit was bist du schon mal richtig auf die Schnauze gefallen?
Mit was bin ich schon richtig auf die Schnauze gefallen?
Musikalisch auch, wo du sagst, ja, oh, das war nixi.
Ja, ich denke eher so richtig auf die Schnauze gefallen, würde ich sagen, nicht. Aber ich weiß viele Sachen, die würde ich jetzt mit meinem Wissen, das ich jetzt habe, komplett anders machen. Oder mir mehr Zeit nehmen oder mir davor einfach mehr Gedanken machen. Aber ja, ich kann es ja in Zukunft ändern.
Okay. Dann würde ich sagen, haben wir's.
Yeah.
Geiles Ding.
Cool.
Geile EP.
Rockantenne, Heimatklänge.
Falls euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr von den Bands von eurer Umgebung hören wollt, dann abonniert einfach unseren Podcast Rockantenne Heimatklänge. Damit seid ihr immer bestens informiert über die Bands aus eurer Hood. Genau. Wir freuen uns natürlich auch über eure Meinung. Wenn sie denn gut ist, schreibt uns immer gerne eine Bewertung. Das komplette Rockantenne Podcast Universum findet ihr auf einen Klick auf rockantenne.de/podcast. Wir sagen Merci und wir hören uns wieder. Keep on rocking und bis zu dem nächsten Mal bei den Rockantenne Heimatklängen.